Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Der Norweger Per Petterson ist so etwas wie ein Meister der melancholischen Gestimmtheit. Wie sich das auf seinen neuen Roman »Männer in meiner Lage« auswirkt, dazu kommen wir gleich. Ein Virtuose des Tragikomischen dagegen ist der 1965 in Berlin geborene Schriftsteller Jan-Peter Bremer. 1996 erhielt er den Bachmann-Preis für seinen Romanauszug »Der Fürst spricht«, eine Herr- und Knecht-Parabel in kunstvoller Sprachartistik. Für seinen 2011 erschienenen, mit schrägem Humor gesättigten Kurzroman »Der amerikanische Investor« wurde Bremer gleich mehrfach ausgezeichnet. Da ging es um eine prekäre Künstlerexistenz und die explodierenden Mieten in der Bundeshauptstadt. Ein Thema, das an Aktualität ja keineswegs verloren hat. Im Gegenteil. Etwas zeitloser stellt sich Bremers neuer Roman dar. In »Der junge Doktorand« gerät ein junger Mann mit etwas unlauteren Absichten in die Fänge eines alten, streitsüchtigen Ehepaares. Ralf Gerstenberg stellt das Buch vor. Er hat sich mit Jan-Peter Bremer in Berlin getroffen.
Endlich ist er da, der junge Doktorand. Ganze 2 Jahre haben die Greilachs auf ihn gewartet. Immer wieder war etwas dazwischen gekommen. Doch nun, da er tatsächlich unangekündigt eines Abends mit dem Auto erschienen ist, müssen zunächst die Bilder im Kopf mit der Realität in Einklang gebracht werden. Denn Florian, so der Name des Doktoranden, entspricht durchaus nicht den Vorstellungen, die sich Natascha Greilach von dem jungen Mann gemacht hat. Sportlich hätte er sein müssen, mit schwarzen Locken und dunklen Augen. Der, den sie nun beherbergt, ist ein schwerfälliger, scheuer Kettenraucher, der immerzu auf sein Mobiltelefon starrt. Doch nach der ersten Enttäuschung ist die Gastgeberin fest entschlossen, sich von solchen Kleinigkeiten nicht abschrecken zu lassen. Zu sehr ist der junge Mann im Laufe der Zeit zu einem Anker für ihre Sehnsüchte geworden.
Es war ja nicht seine Schuld, dass sie ihn sich so anders ausgemalt hatte. Vielmehr war ihre derzeitige Situation daran schuld. Wie hätte sie auch sonst mit ihrem Mann hier in dieser dunklen Mühle die letzten 2 Jahre überstehen sollen? Das war doch kein Leben. Manchmal antwortete er nicht einmal mehr, wenn sie zu ihm sprach.
Die Ankunft des jungen Doktoranden lässt Jan-Peter Bremer zunächst aus der Sicht von Natascha Greilach schildern. Rasch bringt sie in einem inneren Monolog die Defizite zur Sprache, unter denen sie seit Jahren leidet. Ihr Mann, ein in die Jahre gekommener Kunstmaler, scheint sich in seinem Gram über das zunehmende Desinteresse an seinem Werk immer mehr in sich zurückzuziehen. Allein zu zweit, in der Abgeschiedenheit einer umgebauten Mühle, fühlt sich seine Frau übersehen, unterfordert, ausgehöhlt von dem täglichen Einerlei. Jedes Gespräch mit dem Künstlergatten wird zu einem Gefecht, zu einem von Frust getriebenen und mit Vorwürfen durchsetzten Ringen, sogar nachts im Bett.
Du sprichst. Natascha Greilach riss den Kopf herum und sah mit weit geöffneten Augen zu ihrem Mann hinab, der aus seinem Kissen zu ihr hinaufschaute. Wie bitte? Fragte sie. Du sprichst, wiederholte er. Sie schüttelte den Kopf. Wie kommst du denn darauf? »Wie kommt man wohl darauf«, antwortete er, während sich seine Augen wieder schlossen, »dass ein anderer spricht.« »Das frage ich doch dich. Du kannst mir nicht einfach vorwerfen, dass ich spreche.« Er öffnete wieder die Augen. »Du hast wahrscheinlich im Schlaf gesprochen.« »Ich habe doch gar nicht geschlafen.« »Dann hast du eben laut gedacht.« Sie schlug mit der Faust auf die Matratze. »Ich denke nicht laut«, rief sie. »Jetzt ist aber mal gut«, zischte ihr Mann und richtete sich auf. Was soll der junge Doktorand denken, wenn er dich hört?
Was denkt der junge Doktorand? Diese Frage stellt sich der Leser sehr bald in diesem mal an Loriot, mal an Beckett erinnernden Kammerstück über ein alterndes Paar, das schamlos seine Sehnsüchte auf den fremden Besucher projiziert. In dessen Person scheinen sich gleich 2 attraktive Eigenschaften zu vereinen. Er ist jung und er ist ein Doktorand. Ein Experte also, der nun tatsächlich gekommen ist, um eine Arbeit über das kaum noch rezipierte Werk Günter Greilachs zu verfassen. Während seine Frau dem Besucher als willkommene Abwechslung in ihrem tristen Künstlergattinnenalltag sieht, betrachtet der Maler ihn als Adressaten für seine egozentrischen Botschaften.
Gerade mit seinem jüngsten Werkzyklus, den er erst vor einigen Wochen abgeschlossen hatte, hatte er sich noch einmal selbst übertroffen. Regelrecht gepackt hatte es ihn. Wie aus einem tiefen, dunklen See, so hatte er die Motive zu sich heraufgefischt. Insofern hätte der junge Doktorand zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Das hatte er ihm gestern sogar noch gesagt.
Späten Ruhm, wenn nicht gar Unsterblichkeit, erhofft sich der Künstler von dem jungen Mann, ohne nach dessen Interessen und Befindlichkeiten zu fragen. Florian ist da, und zwar seinetwegen. Nichts anderes zählt für Günter Greilach. Seine Frau, die ebenfalls die Aufmerksamkeit des gemeinsamen Gastes auf sich zu ziehen sucht, um endlich wieder Wertschätzung zu erfahren, wird zu einem Störfaktor. In erschütternd komischen Dialogen treibt Jan-Peter Bremer die Selbstentblößung des alternden Paares weit über jede Peinlichkeitsgrenze. Zwischendurch wechselt er geschickt immer wieder die Perspektiven, bis schließlich, etwa in der Mitte des Buches, auch der unfreiwillige Zeuge des verbalen, ehelichen Gemetzels, der junge Doktorand, seine Motive für die Anwesenheit an diesem Ort offenbart. Florian ist nämlich mitnichten ein Doktorand, sondern ein junger Mann, der in Berlin seine Bestimmung darin gefunden hat, in einem Sprachcafé mit Geflüchteten zu arbeiten. Allein die Drohung seiner Mutter, ihm den Geldhahn abzudrehen, wenn er nicht seine als Abiturient in Erwägung gezogene Künstlerkarriere forciert, hat ihn zu Günter Greilach in die Mühle geführt, wo er nun gewissermaßen in der Zwickmühle sitzt.
Dass er nur aufgrund der Drohung seiner Mutter zu ihm gefahren war, war doch keine Geschichte, die diesen Mann interessierte. Dennoch musste er ihm irgendwie die Wahrheit sagen.
Aus dieser Konstellation hat Jan-Peter Bremer eine hochkomplexe und dennoch leicht erzählte Geschichte über die Absurditäten des Daseins entwickelt. Der Blick des Autors auf seine Protagonisten ist unbestechlich, jedoch nie unbarmherzig. Wenn er nach und nach die Täuschungen und Selbsttäuschungen seiner krisengeschüttelten Figuren bloßlegt, macht er sie zugleich in ihrer eigenen Logik verständlich. Die Angst vor Vergänglichkeit, den schwierigen Umgang mit Bedeutungsverlust im Alter, die vergiftete Routine in einer erstarrten Beziehung, die unstillbare Sehnsucht nach Anerkennung, dem Gefühl, gebraucht zu werden, den rasenden Stillstand im Elfenbeinturm. All das hat Jan-Peter Bremer in seinem kammerspielartigen Roman verdichtet, der trotz seiner Kürze nie überfrachtet wirkt. Das liegt vor allem an einer auf jeden Ballast verzichtenden, präzisen Sprache sowie an Bremers Talent, seine Geschichte zwischen Komik und Tragik perfekt auszutarieren. So ist der junge Doktorand, abgesehen von der Flüchtlingsthematik, ein fast zeitloser Roman geworden. Ein Buch, das, so schnell es sich liest, nachwirkt, weil es auf fast spielerische und stets originäre Weise von existenziellen Bedrängnissen und den Zumutungen des Lebens erzählt, vor denen niemand gefeit ist.
Ralf Gerstenberg, Jan-Peter Bremers Roman Der junge Doktorand ist im Berlin Verlag erschienen. 176 Seiten, 20 Euro. Leise und sehr melancholisch kommen die Romane des 1952 in Oslo geborenen Schriftstellers Per Petterson daher. Es gibt in Norwegen nicht wenige, die ihn als den größten unter den anderen Größen des Landes bezeichnen. Der Durchbruch gelang Petterson 2003 mit dem Roman Pferdestehlen, der im Jahre 1948 in der norwegischen Waldeinsamkeit spielt. Ein dunkles Lebensgeheimnis wird gelüftet, das zurückführt in die Schrecken der Kriegsjahre. Das Buch wurde erfolgreich verfilmt. Es folgten dann die Romane Im Kielwasser und Ich verfluche den Fluss der Zeit. Alle liegen sie in deutscher Übersetzung vor. In diesem Roman spielt ein Erzähler namens Arvid Jansen die Hauptrolle, wie auch in Per Petterssons jüngstem Roman Männer in meiner Lage. Es geht hier um eine Ehegeschichte und die letzten Wochen einer beschädigten Zweisamkeit. Arvid Jansen muss mit der Trennung von seiner Frau zurechtkommen. Holger Heimann stellt den Roman vor. Er hatte sich mit Per Petterson zum Gespräch getroffen.
Arvid Jansen ist zurück. Und wieder trudelt der Schmerzensmann, wie in anderen Petterson-Romanen, im Kielwasser gleich mehrerer persönlicher Katastrophen. Bei einem Fährunglück sind seine Eltern und zwei Brüder umgekommen. Seine Frau hat den Schriftsteller für ihre neuen Freunde, die bloß die Farbenfrohen heißen, verlassen. Mit seinem bewährten Ich-Erzähler nähert sich Per Petterson einmal mehr entscheidenden Punkten der eigenen Biografie. Auch er hat 1990 fast seine gesamte ursprüngliche Familie beim Brand auf der Fähre Scandinavian Star verloren. Hinzu kam das Ende der Ehe. In welcher Beziehung stehen also Realität und Fiktion im neuen Roman?
Was ist erfunden, was ist real? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich nicht darum. Arvid Jansen ist mein Stuntman in gewisser Weise. Er bekommt härtere Schläge als ich in kürzerer Zeit. Er tendiert deshalb dazu, sich anders zu verhalten.
Das mag sein. Zugleich aber verhält sich Arvid Jansen durchaus wie andere Männer in seiner Lage auch. Der Trauernde und Verunsicherte stürzt sich ins Nachtleben und sucht Ablenkung in Bars und Kneipen, in denen er sich bald ganz heimisch fühlt und die er selten allein verlässt.
Es wunderte mich, wie leicht es war, Frauen dazu zu bringen, dass sie mich mit zu sich nahmen, zu sich nach Hause. Wie leicht es war, an sie heranzukommen, innerhalb von so kurzer Zeit, meistens nur ein paar Stunden. Ich konnte nicht verstehen, was sie an mir interessierte, was sie außer meinem neuen draufgängerischen Verhalten in mir sahen. Aber die Erfahrung zeigte, dass es mir glückte, wenn denn Glücken das richtige Wort war. Und vermutlich hatte es weniger mit mir zu tun, sondern mehr mit ihnen, damit, warum sie sich überhaupt dort befanden, wo ich mich befand. Zum Beispiel auf derselben Veranstaltung oder später in derselben Bar. Und dass ich es sehen konnte, sie sehen konnte.
Männer in meiner Lage ist auch ein Buch über Oslo, seine Innenstadtviertel und Vororte, die Straßen und Kneipen. Auf die Vorsatzseiten hat der Hansa Verlag zur besseren Orientierung für alle Ortsfremden eine Karte von Oslo und der Umgebung gedruckt. Arvid hingegen kennt sich hier aus. In einem Zustand, der zwischen Betäubung und Rausch changiert, ist er nahezu permanent unterwegs in seiner Stadt. Auch Per Pettersson selbst war solcher Aktionismus keineswegs fremd.
Als ich geschieden wurde, habe ich mich ein bisschen wie er verhalten, aber nicht in diesem Ausmaß. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, an die Panik, etwas tun zu müssen, unbedingt Kontakt zu anderen haben zu müssen. Einige Frauen sind so frustriert wie er. Das sorgt für eine gute Chemie.
Entfaltet wird diese Geschichte einer Trennung aus der Rückschau. Im fein austarierten Wechsel erzählt Arvid von der Ausnahmezeit nach dem Ende der Ehe und von den letzten Wochen einer beschädigten Zweisamkeit, da er es längst vorgezogen hatte, im vor dem Haus geparkten Auto zu schlafen, statt neben seiner Frau Thürit. Doch das ändert sich nach ihrem Auszug. Wenn er nachts in der halbleeren Wohnung aufwacht, hat er oft vergessen, dass im Bett auf der anderen Seite niemand mehr ist. Eine zweite Decke liegt weiterhin dort, weil sonst die Leerstelle noch offensichtlicher wäre. Arvid erinnert sich.
Ich wusste nicht, was ich mit der Decke machen sollte. Zuerst ließ ich sie einfach liegen und wechselte auch den Bettbezug nicht, um den Übergang sanfter zu gestalten.
Genauer und dezenter zugleich lässt sich das Gefühl des Verlassenseins und der Versuch, damit irgendwie zu Rande zu kommen, kaum ins Bild setzen. Pettersson ist ein Meister der leisen Melancholie, der wie kaum ein anderer fähig ist, die Dinge in ihrem Schweigen zum Sprechen zu bringen. Gelernt hat er von Autoren wie Hamsun, Hemingway und Carver.
Verwende immer das Wort, das ein bisschen kleiner ist als das Gefühl, das du ausdrücken willst. Sonst ist die Emotion bloß wie ein halbleerer Sack. Man weiß, da ist etwas auf dem Grund, aber da ist auch viel Luft. Es kommt darauf an, immer nach einem Wort zu suchen, das ein bisschen kleiner ist, als es sein könnte. Dann bekommt es eine Intensität, eine Festigkeit, die der Leser fühlen kann. Und es ist wichtig, sehr präzise zu sein. Pauschale Statements, wie er sich fühlt, sind wertlos. Ich kann nicht sagen, er ist sehr frustriert. Ich muss schreiben, was er tut, weil er frustriert ist. Sonst ist das keine Literatur, sondern ein Herumdoktorieren. Man kann nicht Diagnosen notieren.
Arvid muss nicht nur verdauen, dass seine Frau nach 19 gemeinsamen Jahren ausgezogen ist. Sie hat auch die drei kleinen Töchter mitgenommen. Dem Vater bleiben nur gemeinsame Wochenendausflüge mit dem Auto. Doch nach einem Unfall ist es mit den Fahrten vorbei. Die 12-jährige Vigdis ist es, die Arvid mitteilt, worauf sich die Mädchen mit ihrer Mutter verständigt haben.
Es war ein sehr förmliches Gespräch. Sie sagte, Papa, wir kommen an den Wochenenden nicht mehr zu dir. Darauf haben wir uns geeinigt. Wir kommen noch einmal, bevor die Schule wieder anfängt, aber danach passt es uns nicht mehr so gut. Ich spürte sofort ein Brennen im Bauch, aber ich traute mich nicht, nach dem Grund zu fragen, denn ich wusste nicht, ob die Antwort, die ich bekäme, eine Antwort wäre, mit der ich leben könnte. Ich sagte, Vigdis, Das ist zwar eine bittere Nachricht für mich, aber wenn ihr euch geeinigt habt, muss ich mich der Entscheidung wohl beugen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie war so ernst und ich wollte es ihr nicht noch schwerer machen.
Petterssons Ich-Erzähler hat nichts Heroisches. Er ist in jeglicher Hinsicht am Ende. Doch er kämpft und versucht trotzdem, für seine Kinder da zu sein. Am intensivsten erlebt Arvid dabei die Verbindung zu Vigdis. Das Verhältnis zwischen dem Vater und seiner ältesten Tochter wird von einer stillen und zarten gegenseitigen Zuneigung geprägt, durch die beide beschützt und gehalten werden. Ohnehin bestimmen die ermutigenden Momente zunehmend die Atmosphäre dieses Romans.
Der Augenblick, als ich die Nähe zwischen den beiden gespürt habe, das war die Rettung für das Buch. Ich wollte ursprünglich nur über ihn schreiben, nicht über die Familie. Dann stockte es. Ich musste dahin gehen, wo es schmerzhaft wird, denn da wird es interessant. Mein englischer Lektor hat Coetzee mit den Worten zitiert, wir müssen in den Büchern immer dahin gehen, wo der Schmerz ist. Und ich dachte, genau das tue ich. Vielen Dank für die Bestätigung. Aber das ist auch schwierig. Es verlangt einem etwas ab. Es muss etwas auf dem Spiel stehen für einen Schriftsteller und für die Figuren im Buch. Sie müssen etwas zu verlieren oder zu gewinnen haben.
Männer in meiner Lage ist ein kunstvoll komponierter Roman, in dem alles zueinander passt und jedes Detail genau am richtigen Platz ist. Dieses perfekt ausbalancierte Buch birgt viel Schwermut und doch ertrinkt es nicht darin. Zur entscheidenden Gegenkraft der Verzweiflung entwickelt sich die Offenheit Arvids. Er verstummt nicht und wird nicht blind für die Welt, die ihn umgibt. So lernt Arvid seine Nachbarin ganz anders kennen und erlebt einen märchenhaften Moment der Geborgenheit in der verschneiten Landschaft an der Seite eines Pferdes. Nicht nur für Männer in seiner Lage hat dieses schöne, traurige Buch etwas ungemein Tröstliches.
So das Urteil von Holger Heimann. Per Petterssons Roman »Männer in meiner Lage« ist in der Übersetzung aus dem Norwegischen von Ina Kronenberg im Hansa Verlag erschienen. 286 Seiten, 22 Euro. So, und heute Nacht ab 0.05 Uhr in unserem Mitternachtskrimi erfahren Sie endlich, liebe Krimi-Freunde, wer der große böse Unbekannte im Edgar-Wallace-Thriller »Der Joker« ist. Mit seinem schwarzen Jaguar hat der unheimliche Mann reihenweise tödliche Unfälle verursacht. Und alle Opfer hatten eine Spielkarte mit dem Joker-Motiv bei sich. Heute also der zweite Teil und die Auflösung vom Joker. Hier eine kleine Hörprobe mit Chief Inspector Higgins und Lady Smith, Leiterin des Pflegeheims Home of Peace.
Also, Milady, ich bin mit der Aufklärung eines sehr ernsten und eines sehr mysteriösen Falles beauftragt. Scotland Yard untersucht zurzeit einige rätselhafte Autounfälle, die in den letzten Wochen passiert sind. Wir sind dabei zu der Überzeugung gelangt, dass es sich nicht um Unglücksfälle, sondern durchweg um Mordanschläge handelte. Ah. Sehen Sie sich diese beiden Fotos einmal an.
Ja.
Die Fotos zeigen zwei Unfallopfer. Beide waren angeblich kurz bevor sie umkamen, hier in diesem Sanatorium.
Wer sagte Ihnen eigentlich, dass diese beiden Herren bei mir gewesen sein sollen?
Mr. Harris. Er besuchte uns im Yard. Mein Gott.
Der Joker, zweiter Teil, ein Hörspiel von Florian Power nach Edgar Wallace. Unser Mitternachtskrimi heute Nacht ab 0.05 Uhr. Und noch mehr Programmtipps jetzt in eigener Sache. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Jan Drees zum Büchermarkt für junge Leser. Und am Sonntag wird es in unserem Buch der Woche um Jürgen Habermas Spät- und Monumentalwerk Auch eine Geschichte der Philosophie gehen. Heute ist übrigens bundesweiter Vorlesetag mit vielen Veranstaltungen in Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen, Buchhandlungen und Bibliotheken. Wie gemeldet wird, haben sich insgesamt 650.000 Vorleser und Zuhörer beteiligt. Man kann nur hoffen, dass diese Aktion vielen Eltern Mut macht, denn rund ein Drittel der Eltern lesen ihren Kindern überhaupt nicht vor. Wie die begnadete Schauspielerin und Hörbuchsprecherin Anna Thalbach sagt, brauchen Kinder den Zauber von Geschichten. Sie seien so etwas wie ein Baustein zur Menschwerdung. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit Forschung aktuell und mit meiner Kollegin Christiane Knoll. Da wird es unter anderem um den menschlichen Sterbeprozess gehen. Hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.